Radio Ginseng.
Lust auf Leben.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, wir sind heute in Oberwiesenthal und zwar sind wir zu Gast im Hotel von Jens Weißflog. Jens Weißflog wird vielen von Ihnen noch etwas sagen. Er ist Skispringer gewesen und zwar also wirklich der erfolgreichste in Deutschland und sicherlich auch einer der erfolgreichsten der Welt. Sie werden sich erinnern, vielleicht haben Sie auch zur Vier-Schanzentournee vom Fernseher gesessen und ihm die Daumen gedrückt. Heute haben wir ihn hier zum Interview. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, hallo, ich grüße auch ins Radio Ginseng.
Genau, so, dann wollen wir vielleicht mal versuchen, erstmal ein bisschen zusammenzufassen. Also Sie waren 12 Jahre im Hochleistungssport aktiv. Sie haben also Weltmeisterschaften gewonnen, Olympiasieger sind Sie gewesen. Sie haben 4-mal die Vier-Schanzentournee gewonnen. Sie haben den Parallelstil beherrscht, meisterhaft, und den V-Stil ebenso meisterhaft noch nachträglich gelernt, wenn man so will. Sie haben 2 Gesellschaftssysteme erlebt. Sie sind in der DDR groß geworden, sind dann wie alle, also Leute, die halt im Osten dieses Landes geboren sind, in das vereinte Deutschland sozusagen eingetreten, in das neue Land. Privat vielleicht, Sie sind zum 2. Mal verheiratet, Kinder haben Sie und Sie sind in diesem Jahr 60 geworden. Und an diesem Punkt würde ich gerne ansetzen. 60 ist ja für viele Leute so eine Zäsur ein bisschen, ne? Wo sie sich überlegen, ja, jetzt geht es langsam auf die Rente zu, trete ich vielleicht im Beruf ein bisschen kürzer, überlege ich mal, was ich mit dem Rest meines Lebens noch anfange. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie das für Sie ist oder war. 60, war das ein Wendepunkt? Ist das ein Wendepunkt? Wie ist es für Sie?
Also 60 ist eine Zahl erstmal, mit der ich mich versucht habe, vorher nicht zu beschäftigen, jetzt auch nicht mehr. Ich beschäftige mich noch nicht mit der Rente, aber es gibt natürlich andere Gedanken als mit 50. Das muss man ehrlich sagen. Ich sage immer, ich will 100 werden. Ob das ein Ziel sein kann, weiß ich nicht. Rein medizinisch ist es wahrscheinlich mittlerweile möglich. Es schaffen auch viele. Aber wenn man dann mal realistisch ist, was die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in Deutschland ist, das ist ja um die 80 Jahre. Also haben wir gerechnet ab jetzt noch 20 Jahre Zeit. Da muss man dann wieder rückblicken, wie schnell sind die letzten 20 Jahre vergangen. Und auf dem Gebiet sage ich natürlich auch für mich, okay, die letzten 20 Jahre waren sehr schnell, sehr ereignisreich, auch sehr anstrengend, was den Job betraf und so weiter. Will man das noch? Solche Fragestellungen kommen schon, aber wenn ich im Hotel bin, in all dem, was ich mache, habe ich dann wiederum keine Zeit, darüber nachzudenken. Auf dem Weg bin ich noch. Ich weiß nicht, ob es Findung ist oder irgendwas. Da sage ich aber jetzt mal, das wird sich ergeben. Ich kann das aktuell nicht planen, was jetzt die nächsten 20 Jahre ist.
Haben Sie denn noch irgendwie so Wünsche, Träume, wo Sie sagen, 20 Jahre so, rechnen Sie jetzt mal grob geschätzt, was Sie noch machen möchten?
Ich will ganz viel machen. Da würden wahrscheinlich die 20 Jahre nicht ausreichen. Aber die Frage ist dann immer, geht man es an? Ne? Und insofern stecken wir ja alle irgendwie in unserem Hamsterrad drin. Ist die Frage, kommt man raus oder nicht? Wenn man konsequent wäre und sagen würde, jetzt fange ich an zu leben, dann müsste ich im Prinzip das Hotel oder meine Anteile verkaufen und mir ein Wohnmobil kaufen und in der Welt umherfahren, sage ich mal so. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Zwänge, in denen wir sind, wo das eben von heute auf morgen nicht alles geht. Und aktuell macht mir das Leben gerade jetzt auch noch genügend Spaß. Es sind halt beide Dinge, die zum Leben gehören. Sowohl das Berufliche nach wie vor. Und dann muss man vielleicht einen Weg finden, wie man andere Dinge nach und nach auch erlebt.
Wenn Sie jetzt tatsächlich mal die Chance, die Zeit hätten, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, welche Musik würden Sie mitnehmen?
Also ich bin überhaupt nicht festgelegt auf irgendwelche Gruppen. Wir haben uns vor kurzem erst wieder einen Plattenspieler gekauft, also besser gesagt meine Tochter mit 14 Jahren, weil die plötzlich LPs für sich entdeckt hat. Und dann holt man natürlich auch mal so die Dinge raus, die man mal zu Ostzeiten im Westen gekauft hat. Also die Chance hatte ich ja. Dire Straits, Neil Young und solche Geschichten, Supertramp. Und man fragt sich dann selbst teilweise, wie konntest du so eine Musik hören?
Ne? Also, so schlimm?
Ja, man findet dann nicht mehr in das Thema rein, weil man nie der Fan von Dire Straits war oder von Supertramp, sondern weil man irgendeinen Titel von denen gut fand und dann hat man sich eben die ganze LP gekauft. Ich würde wahrscheinlich das Radio anmachen und das hören, was im Radio kommt.
Gut, dann würde ich sagen, für unser Programm hören wir jetzt mal ein bisschen Musik und dann reden wir weiter über den Sport und über das Leben. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginzing, wir sind heute verabredet mit Jens Weißflog. Der Name wird vielen von Ihnen noch was sagen. Erfolgreichste Skispringer in Deutschland und sicherlich auch weltweit einer der erfolgreichsten und bekanntesten. Vierschanzentournee wird Ihnen wahrscheinlich einfallen und viele andere Dinge mehr. Wir werden in unserem Gespräch ein paar Dinge berühren davon. Wenn ich Sie so vor mir sitzen sehe, dann würde ich sagen, ja, gerade von der Schanze gekommen, fit und mobil wie eh und je. Stimmt mein Eindruck oder nicht?
Der stimmt nur äußerlich. Weil, ja, viele sagen noch, du siehst aus wie früher, aber das stimmt bei weitem nicht. Die haben mich früher nicht gesehen oder nur im Skianzug. Das ist nicht mehr vergleichbar. Ich habe 96 aufgehört. Und ich sag mal, wenn man von Abtrainieren reden kann, dann habe ich wahrscheinlich sowas gemacht, also ein bisschen mehr Sport betrieben nach der Laufbahn, als ich das heute mache. Heute treibe ich ja gar keinen Sport mehr und insofern bin ich auch nicht mehr fit.
Also, Sie treiben keinen Sport mehr, das kann ich nicht glauben.
Ich mache nichts mehr, also ich laufe noch mal eine Runde in Oberwiesenthal, also ja, das kann man nicht mal, das kann man nur als Spazieren gehen bezeichnen. Ansonsten würde ich gerne mehr Sport treiben. Wenn ich dabei bin, mal, dann macht es auch Spaß. Oder hinterher sagt man, okay, hast du was gemacht. Ist fürs schlechte Gewissen beruhigend. Aber ansonsten bin ich voll im Hotel drin. Vielleicht nicht 7 Tage die Woche, aber die restlichen Tage der Woche will ich keinen Sport treiben.
Und da ist nicht so ein kleiner Fitnessraum, wo man ab und zu mal drin verschwinden kann?
Nein, haben wir nicht. Was wir beobachtet haben, deswegen haben wir den nicht gebaut, waren früher immer so der Fitnessraum im Keller, dunkel, wo auch keiner drin Sport gemacht hat. Ne? Und für uns ist die Natur quasi die Sportbühne, die wir unmittelbar vor der Haustür haben. Da können sich die Leute draußen austoben, an der frischen Luft.
Wann standen Sie eigentlich wirklich das letzte Mal auf der Schanze? Zum Abschiedsspringen oder danach nochmal?
Also auf der Schanze stand ich schon noch öfterer als nur beim Abschiedsspringen. Abschiedsspringen war wirklich der letzte Sprung, also den man jetzt mal offiziell zählen kann. Alle anderen Dinge danach waren mehr so Gaudi, also Skispringen für jedermann, da war ich 2-3 Mal Vorturner. Der offiziell letzte Sprung war 15. Juni 96.
Sie sind aber trotzdem weiterhin mit dem Sport und mit dem Skispringen verbunden. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, wie es sich im Einzelnen so abspielt?
Na gut, verbunden direkt war ich wirklich auch 15 Jahre nach der aktiven Laufbahn durch die Expertentätigkeit, so nennt man das ja beim ZDF, bis 2011, also auch mittlerweile 13 Jahre her. Dann gab es ja natürlich auch noch Verbindungen durch Firmen, die mich eingeladen haben und ich habe dort quasi ein bisschen was erzählt zum Skispringen vor Ort. Also heute nennt man das Incentive-Veranstaltung für Leute, die Skispringen besuchen und haben dann einen Prominenten dabei, der ein bisschen was erzählen kann. Ansonsten bin ich selbst hier im Verein im Nachwuchsbereich tätig, aber nicht als Trainer, sondern als Sponsor, als Unternehmen versuchen wir, den Sport im Allgemeinen zu unterstützen.
Sie werden aber sicherlich noch die Springen, die Wettkämpfe ein bisschen verfolgen, haben vielleicht auch noch Kontakte zu aktiven Sportlern. Was hat sich denn so verändert in der Zeit, also als Sie aktiv waren und in der jetzigen Zeit?
Also jede Sportart entwickelt sich weiter, auch wenn vielleicht der Faustil heute ähnlich aussieht wie bei uns damals, 96. Trotzdem hat sich die Sportart weiterentwickelt im Material, in der Athletik der Sportler, in der Technik selbst, das, was der Sportler am Schanzentisch im Flug macht. Die Regeln haben sich verändert. Also all das ist natürlich weitergegangen und hat auch im Prinzip den Sport, wie er dann ausgeübt wird, verändert, auch wenn man das als Fernsehzuschauer jetzt gar nicht so empfinden würde, weil Faustil ist Faustil und die fliegen von oben nach unten und das ist im Prinzip gleich geblieben. Heute sind diese revolutionären Veränderungen im ganz Kleinen, also durch Regeländerungen und vieles, was den Sport beeinflusst.
Was den Sport beeinflusst, da gehören ja sicherlich auch Trainingsbedingungen dazu, die Betreuung der Sportler. Haben Sie da noch Einblick?
Also Einblick habe ich, weil meine Tochter springt selbst, also ist jetzt 14 Jahre und insofern begleitet man das natürlich hautnah mit. Auch da ist es so, dass zum Beispiel Trainingsmethodik sich verändert. Also auch in meiner Zeit, ich war 15 Jahre im Hochleistungssport, hat sich Trainingsmethodik verändert. Am Anfang wurde trainiert, viel hilft viel. Später war es dann weniger, intensiver vielleicht. Also auch das unterliegt einem Wissenswandel, würde ich sagen. Und auch heute ist es so, die trainieren bei weitem nicht mehr so wie wir. Die trainieren einfach anders, aber sie trainieren. Also wir würden sagen, na, die trainieren ja viel weniger als wir. Ja, das ist wirklich so. Die machen bei weitem nicht so viele Sprünge übers Jahr hinweg wie wir damals. Auch die Trainingseinheiten insgesamt sind nicht mehr so viel. Und trotzdem ist die Leistung mindestens genauso gut wie bei uns, was die athletischen Werte betrifft. Und da sieht man mal, was vielleicht auch Wissenschaft in der Entwicklung dann auch hervorbringt. Oftmals ist es einfach nur ein verändertes Training, was dazu führt, dass das Ergebnis besser ist. Und das ist erstaunlich. Also ich staune da immer, wo wir gedacht haben, wir springen schon sehr hoch, springen die heute noch viel höher.
Sie haben gesagt, Ihre Tochter springt. Nun ist es ja immer so eine Sache, Vater und Tochter. Der Vater kennt sich aus, ne? Und jetzt springt die Tochter. Wie ist da so Ihr Verhältnis?
Also anfänglich habe ich schon versucht, dort Einfluss zu nehmen, bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, da reicht mein pädagogisches Können oder auch meine Erfahrung nicht aus, um, ich sag mal, das einzupflanzen, was vielleicht notwendig ist. Da ist es dann wirklich so, da muss man dann einfach auch loslassen und versuchen, den Trainer Trainer sein zu lassen. Weil es gibt, glaube ich, auch nichts Schlimmeres für den Trainer, als wenn am Spielfeldrand oder wo auch immer draußen die Experten stehen, mehr Experten als wirklich auf dem Rasen oder auf der Schanze. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einen gewissen Abstand lässt, wenn sie was will oder dann fragt sie mich, dass diese Momente gibt's und wir unterstützen dort auch, aber wir lassen den Trainer Trainer sein.
Gut, und ich nehme an, Sie sagen jetzt auch nicht, also liebes Mädel, Leistungssport wäre schon schön, wenn du es bis an die Spitze schaffst, sondern auch das überlassen Sie denen, wie es läuft?
Ja, das überlassen wir den Geschehnissen. Man hat da nur einen Einfluss zu einem gewissen Punkt, also auch bis hierher hat sie ja nicht immer nur alles aus Spaß gemacht, ne? Auch da gab es natürlich schon die Momente, wo sie gesagt hat, ich gehe lieber tanzen als Skispringen. Das ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht nicht stimmt, aber wo es Momente gab, wo sie das sein lassen wollte. Und wo wir aber dann versucht haben, ihr auf dem Weg weiter zu helfen, weil im Leben braucht es auch einen gewissen Teil an Konsequenz. Man kann nicht permanent immer was Neues anfangen. Man muss auch in einem gewissen Maß Dinge zu Ende bringen. Wir versuchen dort eine Konsequenz reinzubringen ohne am Ende zu sagen, du musst es bis zum Ende machen. Aber nur weil es heute mal nicht passt, hören wir deswegen nicht auf. Das, diese Konsequenz, die wollen wir ihr vermitteln.
Diese Konsequenz, war das vielleicht auch ein Grund dafür, dass Sie so lange im Leistungssport erfolgreich waren? Also ist ja wirklich, das erreicht ja heutzutage kaum noch einen Sportler, wirklich über so viele Jahre ständig an der Spitze zu sein oder an der Spitze mitzuspringen. Ich meine, da gibt es ja auch sicherlich Momente, wo man sagt, warum tue ich mir das an, warum mache ich das? Ich könnte doch auch aufhören, aber das haben Sie nicht gemacht.
Sport muss Spaß machen. Also das ist für mich einerseits der schlimmste Satz, den es gibt, weil nur Spaß kann es nicht machen. Also, und andererseits war es trotzdem in einem gewissen Maß der Grund, trotzdem weiterzumachen, weil das, was man gemacht hat, irgendwie doch Spaß gemacht hat. Selbst das harte Training zum Teil. Wenn man nach dem harten Training eine gewisse Zufriedenheit hatte, es geschafft zu haben. Aber der Grund, weiterzumachen, waren eigentlich immer auch gewisse Ziele, die ich hatte, die zwar schon erreicht waren, ob das Olympiasieger war, ob das der Vierschanzentourneesieg war oder auch der Weltmeister. Also das nächste Jahr oder die nächste Saison bot einfach Möglichkeiten, das, was man macht, zu wiederholen oder wieder zu tun.
Gab es trotzdem mal so ein, also wirklich einen tiefen Tiefpunkt, wo auch der Spaß nicht mehr geholfen hat?
Die gab es auf alle Fälle. Also es gab viele Tiefpunkte in dieser Laufbahn, die ja auch wie eine Sinuskurve war. Also die Leute denken zwar heute noch oder hauptsächlich an die großen Erfolge zurück und sagen, na, dann war ja eigentlich immer erfolgreich, aber das war es bei weitem nicht. Und in diesen Phasen oder bei diesen Tiefpunkten gab es auf alle Fälle auch Überlegungen, ob das noch Sinn macht, weiterzumachen, weiter zu trainieren, die nächste Saison anzugehen. Das sind aber oftmals Momentaufnahmen, wie sie es im Leben gibt. Und eine Stunde später oder einen Tag später sieht die Welt eben dann eben oft anders aus, weil man vielleicht eine Lösung sieht oder weil die gerade stattgefundene Traurigkeit abgenommen hat. Also es sind ja oftmals auch Gefühlsäußerungen, die man hat. Und wenn man dann versucht, Entscheidungen zu finden, die mit Gefühlen zu tun haben. Das ist eben oft eher unrealistisch.
Das heißt, Sie haben sich also auch immer ein bisschen die Zeit genommen, von den Emotionen wieder wegzukommen, sozusagen zum klaren Denken.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Emotionen hat, dass man die Bandbreite des Lebens mitbekommt. Aber es zeigt einfach auch, dass die Emotionen immer nur eine Zeit lang da sind. Das ist wie Freude über einen Sieg. Man freut sich ja nicht jetzt 14 Tage nach dem Sieg immer noch, sondern es ist vielleicht der Tag, an dem man sich freut, vielleicht auch noch der nächste. Aber dann stehen oftmals die nächsten Tagesaufgaben an, sodass die Freude in die Sachlichkeit übergeht. Leider ist das oft so.
Die Freude über einen Sieg, die ist ja dann, wie Sie sagen, relativ schnell vorbei. Macht Sie sowas traurig, dass man das nicht länger wirklich so genießen kann?
Das ist eine Frage, über die ich eigentlich nie nachgedacht habe. Also wenn ich heute in unsere Ausstellung reinschaue und sehe dort Leute und die verweilen dann und schauen sich die Pokale an, die Medaillen, lesen die Geschichte, dann habe ich auch Freude daran. Und da sieht man ja, dass 28 Jahre nach der Laufbahn die Dinge immer noch wirken. Und insofern dauert die Freude über den Sieg ja heute noch an. Also insofern gibt es da eigentlich keinen Abriss, auch wenn er emotional zu dem Punkt oder an dem Zeitpunkt natürlich viel größer war, als das heute der Fall ist.
Liebe Hörerin von Radio Ginzing, wir sind in Oberwiesenthal bei Jens Weißflog zu Gast. Wir haben schon ein bisschen geredet über den Sport, über die sportliche Karriere. Wir wollen jetzt ein bisschen darüber reden. Es gab ja auch viele Brüche, viele Umstellungen in dieser Karriere, in diesem Leben. Das, ja, was wahrscheinlich den meisten Menschen noch so in Erinnerung ist, ist die Umstellung vom Parallelstil auf den V-Stil. Das war ja so eine Sache, ich nehme an, Sie mussten noch mal völlig von vorne anfangen.
Ja, also diese Umstellung war schon revolutionär, wenn man das so bezeichnen kann. Vielleicht vergleichbar wie in der Leichtathletik. Hochsprung, früher ist man quasi vorwärts über die Latte gesprungen. Also Straddle, dann kam der Fosbury-Flop. Also so ähnlich war das im Skispringen von Parallel auf V-Stil. Es war ja aber auch nicht von heute auf morgen, es war abzusehen, dass das kommt. Nur wusste keiner so richtig wann. Von der, ich sag mal, Entdeckung des V-Stils oder des Skispringers, der V-Stil gemacht hat, war Jan Boklöv aus Schweden. Von 1987 bis 1992 waren es ja durchaus fast 5 Jahre, die parallel stattfanden. Also, aber parallel nicht mit 50% V-Stil-Springer, 50% parallel, sondern 90% Parallelspringer und vielleicht 10% V-Stil-Springer. Und das war von einer Saison auf die andere plötzlich anders, dass plötzlich nur noch V-Stil-Springer gewannen und man die Saison vorher das gar nicht absehen konnte, dass das plötzlich so passieren wird. Aber es gibt einfach manchmal im Leben Dinge, die passieren einfach. Und die Gründe, warum das so ist, kann man dann hinterher viel nachgrübeln und philosophieren. Am Ende war es so, dass wir in diesem Jahr, wo sich der V-Stil durchgesetzt hat, zu dem Teil gehörten, die noch parallel sprangen.
Und nicht mit vorne dabei waren.
Genau, und uns plötzlich im Mittelfeld wiederfanden. Und wenn mir das ein Jahr vorher jemand gesagt hätte oder 7 Monate vorher ging die Saison zu Ende mit meinem dritten Vierschanzenturniersieg und 2 WM-Medaillen. Wer das konnte, der hatte die Glaskugel, aber es war so. Und insofern war das natürlich ein Bruch, plötzlich sich im Mittelfeld zu finden und dann aber auch sofort die Überlegung, ohne Faust geht es nicht mehr. Und für mich war nicht die Frage, dass ich es nicht schaffen würde, sondern für mich war es bloß eine Frage der Zeit. Als wir bezeichnen das im Sport als trainingsälterer Sportler.
Wann geht denn das los?
Ja, nicht als alter Sportler. Trainingsälterer heißt einfach, ja, ich sag mal mit 28 das zu erlernen, heißt einfach, du hast so viel alte Bewegung in deinem Kopf, dass es eben schwierig ist, diese alte Bewegung aus dem Kopf zu bringen, als wenn man das mit 18 macht oder mit 8 Jahren. Das war im Prinzip die Herausforderung, diese alten Bewegungsmuster zu durchbrechen. Von der Grundeinstellung war es für mich klar, es wird eine Frage der Zeit sein, nicht, dass ich es nicht schaffe. Und die Frage ist dann, reicht die Zeit aus, um in der nächsten Saison quasi dann im V-Stil wieder vorn zu sein? Und für mich die erste V-Stil-Saison war der Winter 93 und die war sehr durchwachsen, also mit Erfolgen. Teilweise, aber auch absoluten Misserfolgen. Also das war auch eine Sinuskurve. Form war einfach noch nicht stabil in vielen Dingen und es hat dann nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich wieder stabil in der Weltspitze war. Also es war ein langer Prozess. Heute sagt man ja ein Jahr, aber für einen selbst ist das ein Jahr lang im Prinzip in einem gewissen Maß hinterher zu springen, ist schon eine lange Zeit.
In der Saison durfte ich Sie begleiten bei der Vierschanzentournee und habe ja mitbekommen, wie sehr Sie auch mit sich selber beschäftigt waren, weil es nicht so lief, wie Sie sich das vielleicht gewünscht hätten. Und dann auch auf mich immer einen sehr zurückgezogenen Eindruck machten, um jetzt wahrscheinlich zu überlegen, was kann ich verändern, wo hakt es noch, kriege ich es beim nächsten Sprung hin? Das war so mein Gefühl, was ich damals hatte.
Ja, das ist so. Man überlegt dann viel, man grübelt viel, man lässt nicht jeden Tag die Sau raus, wie man so schön sagt. Es ist ja auch eine, ich sag mal, zum Teil deprimierende Zeit. Ne? Auch Situationen, mit denen man umgehen lernen muss. Also, weil man eben nicht zur Pressekonferenz geht, weil das dann andere machen oder zur Siegerehrung und so weiter. Und dann ist eine neue Lebenssituation dann, mit die man erst bewältigen muss.
Jetzt waren Sie in der darauffolgenden Saison eigentlich wieder voll da.
Also im Prinzip waren es anderthalb Saison nicht erfolgreich. Und dann 1994 war ja dann wieder die Olympische, wo es den Doppel-Olympiasieg gab, also sowohl auf der Großschanze und mit der Mannschaft. Zweiter bei der Vierschanzentournee, zweiter im Gesamtweltcup. Also das war kein schlechtes Jahr.
Es war kein schlechtes Jahr. Jetzt würde ich doch noch mal ganz gerne wissen, was ist denn, wenn man von einer Technik auf die andere umswitchen muss, diese Bewegungsabläufe ändern muss? Wie kriegt man es hin, diese Dinge aus dem Kopf rauszukriegen und die neuen reinzukriegen? Ist das nur eine mentale Sache oder mehr eine körperliche? Oder wie spielt das dann zusammen?
Also vom Grunde her ist es ja einfach. Also Fausti heißt, mach die Füße auseinander. Ne? Das ist ja theoretisch und im Trockenen auch ganz einfach machbar. Aber in der Praxis, und das ist dann das Problem, wir haben Anlaufgeschwindigkeit von 90 km/h, die entscheidenden Bewegungen am Schanzentisch und Übergang in den Flug passieren vielleicht in einer halben Sekunde, dreiviertel Sekunde. Und bei einer hohen Geschwindigkeit von 90 km/h darauf Einfluss zu nehmen, ist eben oft ganz schwierig, weil das ist wie ein Schnippen. Dann hat man nicht weiterhin Korrekturmöglichkeiten in der Luft oder es ist eben schwer. Und ich hatte eine Eigenart in der Paralleltechnik, die am Anfang verhindert hat, dass die Skier in der Luft auseinandergingen. Und bis wir diese Eigenart entdeckt haben, hat eine ganze Weile gedauert, weil meistens wird ja der Sprung von der Seite gefilmt und dort war diese Eigenart nicht zu entdecken. Das haben wir erst gesehen, als wir mal den Sprung von hinten gefilmt haben.
Und was hat sich da rausgestellt?
Da hat sich herausgestellt, dass ich beim Absprung nicht gerade abgesprungen bin, sondern so ein bisschen mit der linken Schulter nach vorn, also leicht links nach vorn verdreht. Also eine Nuance, die der normale Zuschauer gar nicht entdecken würde, aber die eben zu diesem Nicht-Faustil geführt hat. Und jetzt mussten wir erstmal diesen Fehler, der in Parallelen keiner war, abstellen. Das hatte wiederum was mit Mut zu tun, mit Überwindung am Schanzentisch, nämlich die linke Schulter nach links hinten zu nehmen, damit ich gerade war. Und das ist erstmal eine so große Unsicherheit, die damit zusammenhängt, was passiert dann, wenn ich die linke Schulter beim Absprung nach links hinten nehme? Mache ich dann eine Pirouette in der Luft oder was passiert denn da? Also ich habe es gemacht und habe vom Gefühl gedacht, ich springe völlig schräg durch die Luft. Und vergleichbar ist das, und da sage ich immer, ich kann viel erzählen, es werden wahrscheinlich sowieso die wenigsten begreifen, was ich hier erzähle. Also, aber was begreifbar ist, wenn jemand rechts schreibt und soll morgen in der gleichen Qualität links schreiben, das wird auch nicht funktionieren. Ungefähr so ist Umstellung von Parallel auf Faustil, wie von rechts auf links schreiben lernen. Und das so schnell wie möglich und in der gleichen Qualität. Weil die Weltspitze das ja schon konnte und wir so schnell wie möglich hinterher mussten. Und die warten ja nicht, bis der Weißflug fertig ist und dann wieder in der Weltspitze ist. Das waren die Herausforderungen.
Dieses Bild von Rechtsschreiben und Linksschreiben, die finde ich sehr schön. Das trifft vielleicht auch auf einen anderen Umbruch, eine andere Umstellung in unser Leben. Also da ich es auch erlebt habe, darf ich das wohl sagen. Also die DDR hat sich aufgelöst, es kam zu diesem vereinten Deutschland. Sie als Sportler waren ja ein bisschen, wenn ich das sagen darf, in so einer Blase, in so einer eigenen Welt. Wie haben Sie diese Umstellung von dem einen Staat auf den anderen Staat erlebt?
Die Wende geschehen, glaube ich, die waren ja noch emotional positiv behaftet. Ne? So, So empfinde ich das zumindest. Weil es waren täglich neue News, natürlich, aber mit der Währungsunion, das ist an dem Datum, mache ich das so ungefähr so fest, und dem Schließen von vielen Firmen und damit aufkommender Arbeitslosigkeit, entstand ja ein ganz großes Gefühl von Unsicherheit und die Fragestellung, wie geht es jetzt weiter? Und auch für uns im Sport stand natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Weil jeder, der mit halbwegs offenen Augen, offenen Ohren durch das Leben gelaufen ist zu dieser Zeit, wusste, dass es wahrscheinlich so nicht weitergehen wird. Und somit stand auch für uns die Frage, wie geht es weiter? Und es war eine Zeit der Unsicherheit. Es gab zwar noch die Trainer, es gab auch noch die Chancen, aber wie lange gibt es die? Und diese Frage musste man sich möglichst vorher beantworten, selbst beantworten, ehe es passiert. Das war mein Credo.
Weil bevor was passiert?
Bevor das passiert, wie es in der Wirtschaft passiert ist, dass Firmen geschlossen wurden und Leute quasi von heute auf morgen arbeitslos waren und nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Also bevor der Sport schließt und wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, müssen wir uns selbst drum kümmern und zum Beispiel Sponsoren suchen. Das war ja die einzige Alternative. Also wenn der Staat es nicht mehr finanziert, und das war uns aus Gesprächen mit Sportlern aus dem Westen oder Österreich klar geworden, müssen es Sponsoren lösen. Und somit sind wir dann eben, so ein bisschen naiv, wie wir zu dieser Zeit alle waren, dann in den Westen gefahren und haben Sponsoren gesucht, was auch irgendwann erfolgreich war und damit im Prinzip die Absicherung des normalen Lebens. Ne? So kann man das eigentlich auf den Punkt bringen. Und ich fand diese Zeit eher spannend als bedrückend. Spannend auch deswegen vielleicht, weil wir versucht haben, das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Ich kann auch verstehen, dass, ich sag mal, Millionen von Arbeitnehmern in der DDR eben darauf angewiesen waren, was macht jetzt meine Firma? Dieses Heft des Handelns konnte in der DDR nicht jeder in die Hand nehmen.
Mit diesem geeinten Deutschland gab es ja auch nur noch eine deutsche Mannschaft. Das heißt, die ehemaligen Konkurrenten waren jetzt plötzlich ihre Mitspringer. Wie geht man denn mit so einer Situation um?
Auch das war ja nicht ein Geschehnis von heute auf morgen, so jetzt seid ihr mal zusammen, sondern mit dem Mauerfall haben sich ja viele Dinge verabschiedet, die in der DDR so ein bisschen Usus waren oder vorgegebene Regeln. Redet nicht mit denen aus dem Westen und so. Also das war ja von heute auf morgen, mit dem Mauerfall waren ja diese Dinge ad acta. Und auch wenn es die DDR-Sportführung noch gab, aber sie hatten eben nicht mehr den Einfluss auf diese Dinge. Plötzlich konnten wir eben mit denen reden. Ich würde wirklich sagen, vom Fall der Mauer bis zum Zusammenschluss beider Staaten, in dieser Zeit hat man sich schon kennengelernt. Also wir haben Dinge zusammen gemacht, die wir vorher nicht machen durften. Wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben Siegesfeiern zusammen gemacht, egal ob der Westen gewonnen hat oder wir. Was vorher nicht möglich war. Man hat die Tische zusammengeschoben, zwar noch DDR-Flagge und Bundesrepublik-Flagge drauf, aber man saß zusammen, was vorher undenkbar war.
Und Sie haben sich so verstanden, wie man sich halt unter Sportlern versteht?
Ja, das ist einfach so. Also natürlich war der Klassenfeind auch der sportliche Feind. Ne? Und in Anführungsstrichen, der sportliche Feind blieb es ja, ne? Auch wenn er in der eigenen Mannschaft war. Also der Konkurrent. Und er hat mich als Konkurrent gesehen und ich ihn. Das war uns beiden klar. Und wir sind aber trotzdem abends zusammen Bier trinken gegangen. Also das war im Prinzip dann die neue Qualität, die wir machen durften, weil niemand mehr gesagt hat, das dürft ihr nicht.
Ich will noch auf einen anderen Umbruch in Ihrem Leben zu sprechen kommen. Irgendwann war es Zeit, ich möchte mal sagen, für die Sportlerrente. Sie haben aufgehört 1996. Was war der Grund? War es dann der Körper, der gesagt hat, so jetzt reicht's? Waren es die Erfolge, wo Sie gesagt haben, ach, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich so erreichen kann? Oder war es Ihre Frau, die gesagt hat, Jens, jetzt könntest du aber auch mal wieder ein bisschen zu Hause sein?
Also in erster Linie war es aus einer gesundheitlichen Geschichte heraus. Das war der Ursprungsgrund. Ne? Auch das kann man ja lösen, indem, selbst wenn man mal nicht so trainieren kann, weiß man selbst, das Ergebnis nicht 100% sein kann. Damit kann man als Sportler umgehen. Man schätzt sich selbst ein und kommt eben auch mal mit dem 5. Platz zurecht. Womit ich immer weniger zurechtkam, war, dass ich die Erwartungshaltung nicht erfüllen konnte. Die eigene Erwartungshaltung war auch immer hoch, aber wie gesagt, kann man auch mal mit einem 5. Platz leben. Aber mir ging das zunehmend auf den Zeiger, muss ich sagen, immer der Welt außen zu erklären, warum es gerade nicht geht. Also, und das hat wiederum was im Umkehrschluss mit Druck zu tun. Also Druck heißt, die Welt erwartet, dass du immer ganz oben stehst. Mir war es leid zu erklären, warum das gerade nicht so ist. Weil die Masse der Zuschauer sieht vielleicht mal die Vierschanzentournee und dort klappt es gerade nicht. Und dann bist du, auf Deutsch gesagt, der letzte Idiot für Deutschland, der es mal wieder nicht hingekriegt hat. Ne? Und die Leute befassen sich ja gar nicht damit, warum es gerade nicht funktioniert. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Ich war es leid, mich erklären zu müssen. Und ich hatte auch keine Lust mehr auf diesen Druck von außen. Also das waren die Hauptgründe, warum ich aufgehört habe. Ich konnte mit allen anderen Dingen selbst umgehen, aber diese zunehmende Erwartungshaltung, die man vielleicht mal nicht erfüllen könnte, das war mir dann irgendwann zu viel, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr.
Gut, dann würde ich sagen, reden wir gleich weiter darüber, wie dann dieser Umstieg ins, ja, ich sage jetzt mal, in das normale Leben mit Beruf und überhaupt auch neuen Herausforderungen, wie das dann geklappt hat, und spielen inzwischen noch eine Musik. Radio Ginzing ist heute zu Gast bei Jens Weißflog in Oberwiesenthal. Jens Weißflog werden Sie kennen als Skispringer, Gewinner der Vierschanzentournee. 4-mal ist ihm das gelungen. Wir sind an dem Punkt angekommen, der Sport ist irgendwann, ist es zu Ende, also auch beim Skispringen, auch bei Jens Weißflog. Und da schließt sich die Frage an, was war Ihr Plan für danach?
Also ich hatte keinen Plan. Ich habe mir als Sportler zwar immer mal Gedanken gemacht, was machst du eigentlich danach, aber war im Sport so tief drin, dass ich mir darüber eigentlich auch keine tiefen Gedanken machen wollte. Und habe gedacht, es wird sich schon irgendwas ergeben. Und da sieht man wirklich, nicht immer ist alles planbar und das Leben muss manchmal aus Zufällen und Fügungen bestehen. Das merke ich also heute noch. Das ist eine schöne Komponente, wenn man auch nicht den Druck hat, also oder sich selbst permanent den Druck macht und in Unsicherheit lebt, was die Zukunft bringt, sondern es vielleicht auch so ein bisschen auf sich zukommen lässt. Und diese Fügung war, dass wir in meinem letzten aktiven Jahr, wo ich noch nicht wusste, dass das das letzte werden würde, diese Immobilie gekauft haben in Oberwiesenthal von der Treuhand, was ja früher das sogenannte Mielgeheim war. Was das ist, wissen dann wahrscheinlich zumindest die Hörer von Ginzing, die meisten. Das Mielgeheim war ein Ferienheim der Staatssicherheit. Das haben wir von der Treuhand gekauft und natürlich sofort mit dem Ziel, es als Hotel auszubauen. Haben das Hotelprojekt entwickelt und in dieser Entwicklung, also es hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, vom Kauf bis Eröffnung, kam auch der Entschluss, mit Sport aufzuhören, aber eben nicht wegen des entstehenden Hotels, sondern, was wir gerade besprochen hatten, wegen der Erwartungshaltung, gesundheitlichen Aspekten und so weiter. Und dann aber stand natürlich die Frage, was machst du danach? Und mit dem entstehenden Hotel konnte ich mir durchaus vorstellen, also nicht nur einer der Geldgeber mit zu sein, sondern hier auch mit einzusteigen. Also ich konnte mir, vielleicht war das damals naiv, aber es hatte vielleicht trotzdem Sinn, den Namen Oberwiesenthal zu lassen und nicht in Garmisch oder Oberstdorfen.
Sie meinen den Namen Jens Weißflog?
Ja, also den Namen Jens Weißflog quasi ans Hotel von Rand zu pappen und zu sagen, pass auf, der verbindet sich doch eher mit Oberwiesenthal als mit Oberstdorf oder Garmisch. Und das war, Marketing-Experten würden sagen, ja natürlich, das war die richtige Entscheidung. Zu tiefgründig haben wir damals nicht gedacht, aber es war am Ende die richtige Entscheidung. Und was habe ich hier eingebracht? Ich habe ja nicht den Beruf des Hoteliers oder Kellners oder Kochs gelernt, sondern habe Elektroinstallateur gelernt. Ich habe 15 Jahre Hotellebenserfahrung eingebracht. Also 15 Jahre Hotellebenserfahrung heißt, im Weltcup war ich von 1981 bis 96, kann man sagen, 15 Jahre über die Saison in Hotels unterwegs. Und was man da erlebt hat, hat man versucht, dann hier wieder zu spiegeln. Natürlich im positiven Sinne. Und wenn mir heute Leute sagen, Herr Weißflug, Sie haben an viel gedacht. Also das heißt, es sind genügend Haken da, wo man die Klamotten aufhängen kann. Oder
ja.
Oder. Und das ist doch schon mal eine ganz gute Äußerung. Feedback sagt man dazu heute, dass es den Leuten gefällt.
Was mir hier aufgefallen ist bei dem kurzen Rundgang, dass ja wirklich auch viel an Skisprung, an Schanzen, an Wintersport überhaupt erinnert. Ne? Also schon die Eingangstür, da steht dieses Wort Zieh dran, ne? So was man ja den Skispringern zuruft, damit sie auf Weite kommen. Und haben Sie da so ein bisschen Ihr, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Fortsetzung des Sportlerlebens, aber doch so ein bisschen von Ihrem Leben steckt doch auch hier drin.
Ja, also es gibt Unternehmen, die suchen nach Alleinstellungsmerkmalen und wir haben es. Also das muss man einfach so auf den Punkt bringen. Viele versuchen, irgendeine Geschichte zu erfinden, die das Unternehmen erzählt und die das eine Philosophie des Unternehmens hervorbringt. Die Philosophie ist bei uns einfach meine Geschichte weiter zu erzählen, weil wir merken, die interessiert die Leute einfach. Also egal, ob wir jetzt die Zimmer nach Skisprungorten genannt haben oder bis hin zur Speisekarte, das wird dort halt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, dem Schnitzel einen Namen geben. Und solche Geschichten einfach, damit wir eine Geschichte erzählen, neben dem, dass die Leute hier wohnen und essen, dass sie quasi einen Mehrwert auch mitnehmen können. Und da liegen einfach die Geschichten für mich so ein bisschen auf der Straße. Also ich muss sie nicht suchen, sondern sie sind da. Und uns fallen auch immer wieder neue Geschichten ein, also weil sie eben noch nicht erzählt sind. Und das achtet auch der Gast oder wiederkehrende Gäste, die dann sagen, ach Mensch, wieder was Neues. Das haben wir noch nicht gesehen oder noch nicht gewusst. Und das ist, glaube ich, auch das Gute und Wichtige daran, dass es nicht aufhört, Geschichten zu erzählen, sondern dass es uns immer wieder was Altes, Neues einfällt.
Nun haben Sie diesen großen Vorteil Ihres Namens und Ihrer Geschichte. Aber so ein Hotel zu führen, ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, weil man auch von vielen äußeren Faktoren abhängig ist, die man nicht oder nur wenig beeinflussen kann. Welche Erfahrungen oder was hat Ihnen aus Ihrem Sportlerleben vielleicht da ab und zu mal geholfen, über so schwierige Situationen hinwegzukommen, wo man vielleicht nicht so genau wusste, wie es weitergeht? Also ich will jetzt nicht mal sagen Corona, das war ja für alle irgendwie so eine neue Herausforderung. Es gibt ja so immer jetzt, was weiß ich, sind es vielleicht die Energiepreise. Es sind ja immer irgendwelche Dinge, die wiederkommen und die man dann irgendwie bewältigen muss.
Ja, also das Sportlerleben hat mir gezeigt, dass wir das, was wir dort erlebt haben, bei weitem nicht in der Wirtschaft umsetzen können. Also zumindest war die Einflussnahme im Sport auf das Ergebnis, denke ich, noch zu einem Großteil bei uns selbst. Und heute merken wir immer mehr, dass die Einflussnahme auf das Ergebnis von vielen anderen gemacht wird, mit denen wir dann umgehen müssen. Also, und da kam ja schon das Beispiel Energiepreise. Also die haben wir uns nicht ausgesucht, sondern müssen damit umgehen. Bis hin zu vielen Gesetzgebungsdingen, wo wir einfach nur noch in der Reaktion sind, aber nicht mehr in der Aktion. Also als Sportler haben wir versucht, mit der Aktion das Ergebnis zu beeinflussen. Heute wundern wir uns nur noch, was da tagtäglich so kommt, worauf wir dann neu reagieren müssen. Aber das wiederum, und das ist etwas, was mir aus der Sportlerzeit geblieben ist, ich hatte zwar als Sportler auch immer Druck, konnte aber nachts trotzdem normal schlafen. Und das ist heute auch so. Ich sag mal, wer Unternehmer ist und hat, ich sag mal, mehr Schulden als Guthaben, ne? Für den einen ist das unwahrscheinlich Belastung, aber das gehört irgendwie mit dazu. Also ich empfinde das nicht als Belastung, solange die Bank das Spiel mitmacht und wir die 15 oder 20 Jahre, die wir ausgemacht haben, dass wir das Zurückzahlen einhalten, dann ist ja auch alles in Ordnung. Und es gelingt uns eben auch trotz aller Schwierigkeiten, die es in den letzten Jahren gab, diese Herausforderungen irgendwie immer auch zu meistern. Auch wenn das oftmals nicht mehr die Arbeit am Gast ist, wo wir denken, der Weißflug, der sitzt die ganze Zeit in der Kneipe und erzählt Geschichten. Das ist das Wenigste. Also das wäre schön, wenn das so wäre. Dann würden wir nämlich was für den Gast tun, aber wir haben so viel Administratives zu tun, dass der Gast manchmal sogar stört. Im negativen Sinne ausgedrückt. Ne? Es ist aber kein Jammern, sondern ich sehe es nach wie vor als Herausforderung, die wir einfach lösen müssen.
Eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe gelesen, Sie haben einen eigenen Planetoiden. Der heißt Jens Weißflog. Wie kam es denn dazu?
Also es gibt ja die Volkssternwarte Drebach und Hobby-Astronauten.
Ist das Astronomen.
Ja, die Astronauten, das waren die hochgeflogen sind. Die Astronomen sind die entdeckt haben, wie sie hochfliegen. Also, beziehungsweise welche entdecken, die schon oben sind. Und das war unter anderem der Planetoid Weißflug, der zwischen Jupiter und Venus, glaube ich, da rumfliegt. Und es gibt also diese Möglichkeiten, neu entdeckte Planetoiden zu benennen, also einen Namen zu geben. Und die fanden, dass der Name Weißflug ganz gut passen würde und haben diesen Planetoiden Weißflug genannt.
Schöne Geschichte. Lieber Jens Weißflug, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Gabi Loke.